Schon die Tür. So soll ich da jetzt hin oder nicht?
Ja.
Also, ich habe eindeutig gehört, nein, ich darf gehen. Gut. Okay. Ich habe keine Windel mehr an, aber die Hosen gestrichen voll. Und nur weil Gott sagt, geh da hin, gehe ich da jetzt hin. Ja, aber das hat ja keiner in der Hand. Von daher dürfte mir nichts passieren. Achtung. Klopfen oder nicht klopfen? Okay.
Hey.
Hallo? Wohnt da? Also, wenn der jetzt rauskommt. Leute, Saulus von Tarsus, ich soll zu dir kommen. Problem ist nur, ich glaube, ich stehe auf deiner Liste. Und eigentlich wollte ich gerne noch weiterleben. Deswegen meine Frage, darf ich reinkommen, ohne dass du mich tötest?
Ja, ich bin da. Ich war am Beten. Ich kann nicht rauskommen. Die Tür ist offen. Du brauchst keine Angst haben. Der Herr ist mir begegnet. Seit 3 Tagen kann ich nicht mehr sehen. Aber komm ruhig rein, hab keine Angst. Vielmehr habe ich Respekt vor deinem lebendigen Gott.
Hä? Der Typ wollte mich doch fangen. Ist das ein Trick?
Nein.
Soll Gott diesen Menschen wirklich so verändert haben? Okay, dann. Paulus, ich komme da jetzt rein. Warte kurz, ich heb das Türchen weg. Bleib sitzen, wenn du immer noch blind bist. Ah, das wird doch nix. Warte, ich helfe dir. Komm raus. Oh, du kannst echt nichts sehen, Junge. Und du lässt mich am Leben? So, Saulus. Du sollst ein Werkzeug Gottes sein.
Ich lobe meinen Gott. Ich will mich sofort taufen lassen. Alle Menschen sollen erfahren, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und die einzige wahre Errettung für alle Menschen. Ich muss...
Bruder! Wie krass hat Gott das Leben eines solchen Menschen verändert. Ihr Kinder wusstet vorher nicht so genau, ist das ein Gefängnis, ist das ein Wohnhaus, was ist das so genau eigentlich, was wird gleich passieren? Ananias hatte wirklich richtig Angst. Saulus von Tarsus, ein Jude aus dem Bilderbuch, ein Schlauer, ein Gewiefter, treu seiner Obrigkeit, erfolgsorientiert in der Ausführung und gefürchtet von allen. Vor allem von allem, die ihm im Weg standen. Denn er war davon überzeugt, dass das, was er tut, auch richtig macht. Und dann tritt Gott in sein Leben. Gott stellt sich nicht neben sein Bett und macht, ei, dei, dei, lieber Saulus. Gott setzt sich auch nicht auf die Rücksitzbank seiner Kutsche und sagt, wir müssten dann uns mal unterhalten. Ne? Nein, als Saulus auf dem Weg nach Damaskus war, kam ein ganz helles, gleißendes Licht, hat Saulus noch auf den Boden geworfen und gedrückt und hat ihm klargemacht, was alles in seinem Leben nicht sauber läuft. Alles, was nicht in Ordnung ist. Alles, was nicht in diese Helligkeit, in das helle Licht von Gott, in seine Heiligkeit, in seine Perfektheit passt. Alles, was auch uns, mich und dich von Gott trennt, weil wir selbst meinen, es richtig zu machen. Weil wir selbst meinen, über andere entscheiden zu können. weil wir selbst denken, zu wissen, was richtig und falsch, was gut und schlecht ist. Kurzum, weil wir alle selbst immer wieder Gott spielen. Dazu musst du gar nicht gläubig sein. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier in so einer Kirche, in so einer Gemeinde, in so einem Haus mit so vielen Menschen am Sonntagmorgen und denkst dir, wow, ganz schön skurril. Ich kann dir sagen, es ist vollkommen egal, wie alt du bist. Ob du erst ein paar Jahre alt bist oder dein Lebensabend dir schon näher ist, als dir lieb ist. Es ist vollkommen egal, ob du gesund oder krank bist. Es ist nicht erheblich, ob du erfolgreich bist, ob du stark bist oder schwach, wie arm oder reich, wie viele Freunde und Follower du in Social Media und im wahren Leben hast. Wir alle spielen ständig selbst Gott und tun so, als würden wir unseren Schöpfer überhaupt nicht brauchen. Als wäre es vollkommen wurscht und unerheblich, ob er da ist oder nicht da ist. Jeder von euch Kindern hier vorne, hallo, 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 liebe Kinder, als auch wir Erwachsenen begegnen Gott nicht so, wie es ihm gebühren würde, ihm zu begegnen, wie er es verdient hätte, dass ihm begegnet wird. Paulus verfolgte damals als Saulus jeden, der irgendwie an Jesus Christus glaubte. Und er verfolgte sie mit dem Schwert. Wir?
Das ist das Schwert.
Richtig. Wir verfolgen heute Gott oft, weil er nur als Hirngespinst bei uns ist und reden uns das ein, dass wir auf selbst, auf uns alleine gestellt am besten klarkommen. Im Kleinen zeigt ihr das oftmals einfach im Ungehorsam. Schon im Ungehorsam uns Eltern gegenüber. Und wir Großen, da fragt uns mal, wo wir das überall zeigen. Untreue in der Partnerschaft, Mord, ja, Kinder, ihr habt recht. Unseren Freunden gegenüber im Lästern. Und ich frage mich, hat Gott das wirklich verdient, dass wir ihn so missachten und aus unserem Leben fernhalten? Hat unser Schöpfer, der uns alle erdacht hat, es verdient, von uns einfach links liegen gelassen zu werden? Weil es mal wieder wichtiger ist, dass wir erfolgreich sind im Sport, im Beruf, in der Schule, im Freundeskreis. Dann liegt doch die Frage nahe, hat dieser Gott überhaupt irgendwas verdient? Nein, von uns, von mir, von dir braucht er kein Mitleid. Der Einzige, der hier was verdient hat, das sind wir. Du und ich, sie und ich. Und was wir verdient haben, ist der Tod. Unser Verhalten ist oft so egoistisch, ich-zentriert und trennt uns immer wieder von Gott. Führt uns in den sicheren Tod. Einmal natürlich körperlich, physisch. Noch keiner ist bisher hier geblieben. Und auch führt uns aber vor allem in einen seelischen Tod. Unsere Seele stirbt, weil wir verbittern, weil wir uns gegen Gott auflehnen und meinen, es selbst in der Hand zu haben. Was wir dienen, ist der Tod. So wie Paulus, als er auf dem Weg hierher auf den Boden geworfen wurde, vollkommen ausgebremst wurde, 3 Tage hier blind zubringen musste. Er hat nichts gegessen, er hat nichts getrunken. Es war ein vollkommener Reset. Einmal Handy ausschalten und runterfahren lassen. Einmal den PC abschalten, Windows Neustart. Einmal alles zurück auf los. Aktuell befinden wir uns schon auf der Hälfte zwischen Weihnachten und Karfreitag. So, liebe Kinder, Weihnachten ist ja schon ein paar Tage her. Vielleicht erinnert der eine oder andere sich noch an ein Geschenk. Aber die Frage ist denn, weiß einer von euch, was wir an Weihnachten gefeiert haben? Wir nehmen dich. Die Geburt von Jesus. Noch eine andere Idee? Du? Jesus seine Geburt, gleiche Worte, andere Reihenfolge. Jawohl, und du? Dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dass Jesus Mensch wurde, dass Jesus geboren ist. Ihr habt das alle 3 richtig gesagt. Aber warum wurde denn Gott in Jesus nochmal Mensch? Okay, dass er später für unsere Sünden sterben konnte. Was wolltest du noch sagen? Nichts mehr? Andere Idee noch? Du?
Dass er die Sünden von der Welt nehmen kann.
dass er die Sünden von der Welt nehmen kann. Genau, erstmal wollte Gott in Jesus auf der Welt zu uns Menschen wieder eine Beziehung aufbauen. Er wollte die Chance geben, dass wir unmittelbar zu ihm kommen können. Dass wir mit ihm gemeinsam unser Leben bestreiten können, weil er den Tod besiegen wollte, weil er wollte, dass alle Sünde weggeht. Den körperlichen Tod, den wollte er nicht besiegen. Es wäre schlimm, wenn wir mit unseren gebrechlichen, zunehmend von Schmerz geplagten Körpern auf ewig Bestand hätten. Aber er will unsere Seelen retten, indem wir ihn als Schöpfer, als Herrn und Erlöser von unserem Egoismus anerkennen. Dass wir ihm für unseren Pulsschlag, der unentwegt schlägt, und jeden Atemzug die Ehre geben und ihm dafür danken. Wie ging das? Wie konnte Jesus den Tod besiegen und die Sünde? Weil er am Karfreitag, am Kreuz starb. Ein volles Instrument der Römer. Dahin wollte der Paulus mit seinem Schwert alle uns Christen bringen. Und Jesus starb da aber an unserer Stadt. Als Jesus dort hing, sagte er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das war der Moment, als er ins Totenreich ging und ein für alle Mal alle Schuld, alles Getrenntsein von uns Menschen, von Gott weggenommen hat. Ganz kurz darauf sagte er: es ist vollbracht. Und das Erlösungswerk für alle Menschen, für jeden auf dem Planeten, für dich, deine Nachbarn und mich, war getan. Der Weg, der Zugang zu Gott ist frei geworden. Wir können Dank sagen und Lob singen dafür, dass wir bis heute direkt zu Gott kommen können, ihm direkt für sein Leben für uns danken können. Für alle Dinge, mit denen er uns versorgt, danken für die Dinge, mit denen er uns beauftragt. Ja, auch wenn sie manchmal herausfordernd sind. Gott ist ein lebendiger Gott. Der ist nicht der alte Opa-Schlumpf mit einem langen weißen Bart oder Gandalf, der da irgendwo im Waldhäuschen sitzt. Gott ist ein Gott, der wirkt. Und so hat er damals das Leben vom Saulus zum Paulus um 180 Grad gedreht. Auf dem Weg nach Damaskus war er sich sicher, alle Christen zu vernichten. Auf dem Weg nach 3 Tagen Blindheit raus war er sicher, sich taufen zu lassen auf den Namen von Jesus Christus. Er wusste, das ist die richtige Spur. Das ist die Spur, die uns Orientierung gibt, die uns Identität gibt, Vergebung und Befreiung. Und ich kann euch erzählen, wie lebendig Gott ist. In den Faschingsferien war ich 3 Tage flach gelegen. Grippaler Infekt, vollkommen ausgenockt. Für einen Typ wie mich, echt schwierig. Der Kopf war zu, die Ohren haben gedröhnt und du hast deinen eigenen Pulsschlag am Trommelfell im Gleichschritt pumpern hören, wie wenn draußen eine Armee die Straße auf und ab marschiert. Das war echt anstrengend, sage ich euch. Gut, hätten auch Schulkinder sein können. Oder du hier, der da trampelt. Ich lag da so mal im Bett und habe gedacht, boah, es ist irgendwie echt nicht so cool. Aber gut, ich kann es gerade nicht ändern. Und habe leise vor mich hin ein paar Lieder gesummt. Und auf einmal kam der Abschnitt: Herr, ich preise deinen heiligen Namen. Klingt jetzt super heilig, ich weiß, aber war gar nicht so. Mir ging es da eigentlich ziemlich schlecht. Und in diesem Moment: Herr, ich preise deinen heiligen Namen, war Ruhe. Kein Bumbern mehr, kein dröhnender Kopf mehr. Unglaublich. Da bete ich zu Gott, ich darf zu Gott beten und im gleichen Augenblick schenkt er mir dort Befreiung. Natürlich kann man jetzt vielleicht irgendwie mit aller Gewalt eine medizinische Erklärung suchen, vielleicht auch finden. Aber ist es nicht einfach herrlich und himmlisch, wenn man so etwas erleben darf und weiß, es ist nicht meine Verantwortung. Es ist nicht die von irgendeinem Mediziner. Es ist ein Geschenk Gottes an mich, der ganz real, ganz praktisch sich in meinem Leben befindet, der sich für mich interessiert, der sich um mich kümmert. Er sagt: jedes Sandkorn am Meer. Ha, Kinder, wie viele Sandkörner gibt es am Meer?
1 Million. 1 Million,
wer bietet mehr?
Ja, 1.300.
Ah, okay, 1.300 Sandkörner. Okay, Peter, unendliches Zeichen. Ich habe es noch nie probiert, ganz ehrlich. Also ich mag ganz Sandburgen bauen und Löcher buddeln am Strand, aber Sandzellen? Hier. Sterne am Himmel. Ja, Gott sagt, ich kenne jeden Stern. Ich weiß, wie viel Sand, ich weiß, wie viele Haare du auf deinem Kopf trägst. Übrigens auch, wie viele Schuppen ihr auf eurem Kopf tragt. Spaß beiseite. Gott ist so unglaublich groß, so unglaublich mächtig und er interessiert sich für dich. Er hat dir dein Leben geschenkt, weil er dich liebt. Unglaublich, dieser Jesus war das Motto des gesamten Winterspielplatzes. Heute zum Abschluss gibt es den Untertitel, wie er Menschenleben verändert. Vom Saulus zum Paulus. Ihr Kinder und auch viele Erwachsene haben ganz viele Geschichten gehört aus der Bibel. Viele Geschichten über Jesus, was er so gemacht hat, wie er so tickt, was er sich so vorstellt, was er für dich und mich hat. Und keine Angst, höchstwahrscheinlich werdet ihr jetzt auf dem Nachhauseweg nachher nicht von einem hellen Licht getroffen werden und zum Boden geschmettert sein. Ich will es nicht ausschließen, aber wahrscheinlich eher nicht. Wenn du, ihr Kinder oder ihr Erwachsenen, aber euch wirklich fragt, was eurem Leben Sinn und Hoffnung gibt, was euer Leben lebenswert macht und wem dafür der Dank gehört, dann erinnere dich, dass Gott uns seine Hand ausstreckt und sagt, du bist mein geliebtes Kind. Kehre mit deinem Leben um zu mir. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch zum wiederholten Mal. Weil wir alle immer wieder uns von Gott trennen, immer wieder weglaufen, immer wieder lügen, immer wieder nicht ganz ehrlich sind, immer wieder auf unseren Vorteil bedacht sind. Aber Gott will unser Leben verändern. Er will unserem Leben aufräumen. Er will dir wahre, beständige Freude schenken. Er will dir Zuversicht in stürmischen Zeiten bieten. Und diese Geschichte von Saulus finden wir in der Apostelgeschichte, im 9. Kapitel. Und ganz interessant ist, als Paulus dann da raus ist und sich hat taufen lassen, dann sagt er am Ende, so hatten nun die Menschen dort in Judäa und Galiläa Frieden und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Die Leute, die Christen, die hatten Frieden in ihrem Leben. Sie wurden auferbaut, also motiviert. Sie wurden gestärkt. Sie durften im Wort Gottes Kraft, Heilung und Hilfe erfahren. Und sie wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Ein schwieriger Begriff, gebe ich zu. Aber der Heilige Geist möchte gern in deinem Leben Einzug halten und dein Leben bereichern. Ich kann euch nur einladen, darüber nachzudenken. Und dieses Angebot an euch ranzulassen. Wenn ihr schon lange in der Gemeinde seid, dann denkt mal darüber nach, wie oberflächlich ihr vielleicht unterwegs seid und nur diesen christlichen Deckmantel tragt, weil es euch vielleicht gut steht. Aber das eigentliche Wirken von Jesus in eurem Leben überhaupt keine Bewandtnis mehr hat. Wenn ihr heute ganz frisch mit Bibel und Gemeinde und Gott und Jesus in Kontakt gekommen seid, dann schaut euch hier mal um. Kommt mit Leuten ins Gespräch. Tut das Gehörte nicht einfach nur als, ach, der kann gut reden, witziger Typ ab. Sondern gebt euch selbst, dir persönlich, die Chance, dein Leben auf den Prüfstand zu stellen, ob da vielleicht was dabei war, was wahr sein könnte. Und euch Sinn und Frieden, Beistand durch den Heiligen Geist geben könnte. Amen. Ich bete noch kurz mit uns. Und dann singen wir gemeinsam noch ein Lied.